Tja, hat irgendjemand so einen Vorschlag? Das war so einer der letzten Sätze, den der nette Mann gesagt hat, der sich doch so was Gutes vorgenommen hatte, nämlich Menschen zu helfen. Ein Vorschlag, der echt toll war, oder ein Vorhaben, was echt toll war, was gut war, was Sinn gemacht hat und an dem er am Ende doch gescheitert ist. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen das bekannt vor, dass wir Dinge erkennen, die für unser Leben wichtig sind, die für unser Leben gut sind. Und wir merken dann bei der Umsetzung, wie dieser Mann, wie schwierig das werden kann. Und zugegebenermaßen hat der Mann sich auch ein klein wenig zu sehr hineingestresst. Aber wenn ich so mich selbst anschaue, merke ich oft, wenn ich mir so einen Vorsatz vornehme, dass ich mich auch so reinstresse. Und ich will jetzt keinen Stress machen, aber jetzt reichlich einen Monat haben wir Weihnachten. Das heißt, bis dahin kümmern wir uns um die Geschenke. Und kurze Zeit später wissen wir, 31.12. Zeit für neue gute Vorsätze. Und ich fand ein ganz nettes Bild gefunden, wo so ein Vorsatz dargestellt wurde. Es war auf die Fastenzeit bezogen, aber das kennt der ein oder andere vielleicht. 1. Januar, wir haben gute Vorsätze getroffen. Und ich selbst kann mich erinnern, als wir noch einen Fernseher hatten, war das auch so ein Problem. Wir haben viel Fernsehen geschaut, also gerade ich war so ein Fan von abends dann so diese ganzen Serien mir anzuschauen, also nicht die Soaps, sondern so diese Comedy-Sachen, Sitcom. Und wir haben es regelmäßig vorgenommen, das wird besser und wir kriegen das in den Griff und es hat einfach nicht funktioniert. Und es funktioniert erst dann, wo das Ding weg war. Und das war nicht freiwillig, sondern der war einfach kaputt und das war ein Punkt für uns als damals noch Ehepaar zu sagen, wir hören damit auf. Aber ich denke, jedem kommt es bekannt vor. Wir haben den Januar und wir nehmen uns irgendwas Tolles vor. Das heißt, wir wollen weniger Fernsehen schauen, wir hören mit dem Rauchen auf, wir wollen schlanker werden, wir wollen gute Dinge tun, was auch immer. Und der Januar wird zu einem stressigen Monat. Und spätestens Ende Januar verschwinden die meisten dieser guten Vorsätze wieder in einer Schublade und warten darauf, dann ein Jahr später wieder herausgekramt zu werden und uns wieder einen Monat komplett fertig zu machen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen, oder ist es dem einen oder anderen genauso mit Gott ergangen. Dass er irgendwann mal angefangen hat, sich mit Gott zu beschäftigen und auf der Suche nach Gott war und das ganze Ding ganz schön schwierig geworden ist. Dass er gemerkt hat, dass ihm das Zeit gekostet hat, Kraft gekostet hat, dass es stressig geworden ist und dass am Ende vielleicht nichts dagestanden hat. Es soll heute um einen Mann gehen, der sein Leben so radikal verändert hat oder dessen Leben so radikal verändert wurde, dass es zu einem Inbegriff für Veränderung geworden ist. Ich denke, viele kennen dieses Sprichwort vom Saulus zum Paulus. Ein Mann, dessen Leben so radikal sich änderte, dass er später einmal Folgendes schrieb. In Philipper 3, Vers 7. Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte alles für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Wenn man das so liest, finde ich, ist das eine sehr, sehr radikale Aussage. Und vielleicht gehen euch da auch so Gedanken durch den Kopf. Also, wenn ich ehrlich bin, so wo ich solche Sachen das erste Mal gelesen habe, fand ich das ein ganz schöner Fried. Und ich habe mich gefragt, hat er nichts Besseres zu tun? Hat er keine Freunde? Hat er keine Hobbys? Ist sein Leben so leer, dass er sich irgendwie an sowas klammern muss und solche radikalen Aussagen treffen muss? Ist es jemand, der echt Probleme in seinem Leben hat und mit seinem Leben nicht zurechtkommt? Oder ist es vielleicht wirklich jemand, der für sein Leben was erkannt hat, was ihn so tief geprägt hat, dass sich sein Leben so radikal veränderte, dass er dann diese Aussage wirklich von ganzem Herzen schreiben konnte? Und ich denke, oder das Thema ist ja heute, dass wir uns das einfach mal anschauen, diesen Saulus oder Paulus. Und dieser Mann hat eine Vorgeschichte. Und ich habe es mal so formuliert, was war vorher oder die Vorgeschichte? Saulus in voller Fahrt. Sein Name war eigentlich Saulus ursprünglich. Er kommt aus oder kam aus Tarsus, das war eine relativ bedeutende Hafenstadt zur damaligen Zeit, also so um die Zeit, wo Jesus Christus auch geboren war und gewirkt hat, zu Beginn der Zeitenrechnung. Damals war das eine bedeutende Hafenstadt, es war viel Leben dort, es war viel los und man konnte echt viel lernen auch in dieser Stadt, weil halt verschiedene Kulturen aufeinander getroffen sind, es gab eine Vielzahl von Religionen. Und diese Stadt war damals schon relativ alt und sie hat schon einiges erlebt gehabt, dass sie auch zerstört worden ist und sie wurde wieder aufgebaut. Und das Besondere daran war, nach diesem Aufbau, das ging 174 oder 171 vor Christus wieder neu los, hat man bewusst, warum auch immer, Juden dort angesiedelt. Man hat Juden dorthin geholt und die haben das römische Bürgerrecht bekommen. Und das ist schon was ganz Besonderes, das gab es damals nicht so oft, dass jemand römischer Bürger war. Und deswegen war Paulus oder Saulus, obwohl er aus einer jüdischen Familie stammte, ein römischer Bürger. Das war das eine. Er trug aber von Anfang an auch schon den zweiten Namen, nämlich Paulus. Und Paulus bedeutet so viel wie der Geringe, der Niedrige, der Kleine. Und man ist sich einig darüber, dass das wahrscheinlich keine imposante Figur war, dieser Saulus. Dass er eher auf dem Bild, man erkennt es nicht so gut, aber schön ist er nicht. Finde ich zumindest, selbst wenn er scharf gestellt wäre. Er war nicht toll vom Äußeren her. Und er hatte nicht das besondere Etwas, wo die Leute sofort drauf abgefahren wären und gesagt hätten, wow, der hat was. Das fehlte ihm. Und es drückte sich schon in seinem römischen Namen aus, den er dann später ja auch bewusst wieder neu angenommen hatte. Er stammte also aus einer frommen jüdischen Familie und besuchte relativ früh dann oder begann auch so eine Rabbinerausbildung bei einem gewissen Mann namens Gamaliel. Das war ein jüdischer Lehrer, der zur damaligen Zeit und bis heute sehr, sehr anerkannt ist im Judentum und als sehr weise gegolten hat. Und bei dem ging er zur Lehre. Und von ihm lernte er so die Grundlagen des jüdischen Glaubens, die Gesetze, das Gesetz des Mose, und das prägte ihn. Und er liebte sein Volk. Er war von ganzem Herzen Jude und er liebte diese Gesetze und er studierte die mit einer Inbrunst und mit einer Intensität, wie man sich das kaum vorstellen kann. Seine ganze Energie ging da hinein. Und das war auch der Grund, warum er schon relativ früh, nämlich mit Anfang der als er gerade so 30 Jahre war, offiziell als Schriftgelehrter anerkannt worden ist, was zur damaligen Zeit sehr, sehr ungewöhnlich war. Normalerweise brauchten die viel länger, aber Saulus durch sein Studium, durch seine Energie, die er da hineingesteckt hatte, wurde relativ schnell als offizieller Schriftgelehrter anerkannt. Und dazu gehörte zum Beispiel auch folgende Tätigkeit. Ein Schriftgelehrter musste anwesend sein, wenn jemand gesteinigt wurde. Und deswegen lesen wir auch in der Apostelgeschichte, sie trieben ihn, in Klammern Stephanus, das war ein Christ, zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Saulus war also bei der Steinigung eines Christen dabei und Stephanus war der erste Märtyrer des Christentums. Und diese ganze Sache schreckte Saulus überhaupt nicht ab, sondern Saulus sah zur damaligen Zeit diese ganze Lehre mit diesem Jesus, der gekreuzigt worden ist und von dem die dann behaupten, der wäre auferstanden und das wäre Gottes Sohn gewesen, das empfand er als was total Schlimmes, als was Gotteslästerisches. Und auch hier galt seine ganze Energie, das muss weg. Diese Sache muss weg. Ich muss alles tun, um diese Lehre zu beenden. Und deswegen schreckt ihn, wie gesagt, diese Steinigung nicht ab, sondern es war was ganz anderes bei ihm passiert. Er sagte, da müssen wir weitermachen. Das muss so weitergehen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Glaube möglichst schnell dort wieder verschwindet. Und jetzt lesen wir dann ein kleines Stück weiter in der Apostelgeschichte 8, Vers 1, geht es los. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem ein. Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut. Mit Ausnahme der Apostel. Fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Totenklage über ihn. Saulus aber versuchte, die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis ein. Saulus in voller Fahrt. Saulus mit seiner ganzen Energie gerichtet gegen diese Kirche. um diese aus seiner Sicht gotteslästerischen Lehren zu beseitigen. Und ich habe mir überlegt, Saulus ist schon irgendwie ein sehr, sehr krasses Beispiel. Und es ist sehr, sehr lang her, als diese ganze Veränderung mit Saulus passiert ist. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja auch eine Vorgeschichte. Und auch ich war irgendwie in voller Fahrt. Vielleicht nicht vergleichbar mit Saulus, aber ich war in voller Fahrt. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz interessant, mal auf meine Geschichte zu hören. Bei mir war es anders. Ich bin in Sachsen groß geworden. Damals hieß das noch ein Land vor unserer Zeit, die DDR. Und da war mit Kirche eigentlich nicht viel. Kirche war nichts, was gewünscht war. Und ich wuchs auch in keiner christlichen Familie auf. Meine Eltern waren schon irgendwie in der Kirche eingetragen. Meine Mutter gehörte zur evangelischen Kirche laut Papier und mein Vater zur katholischen Kirche. Und ich wusste so als Kind, einmal zu Weihnachten gehen wir in die Kirche. Zumindest meine Mutter und ich. Mein Vater hat dann immer mit seinem Bruder sich hingesetzt und haben ein paar Bierchen getrunken in der Zeit. So, das war für mich Kirche. Mehr wusste ich nicht. Als ich Kind war, gab es Dinge, die für mich eine ganz andere oder wichtigere Bedeutung hatten. Ich habe sehr, sehr früh mit Sport angefangen, einfach weil ich Freunde hatte, die älter waren und die da schon trainieren durften. Und ich war eigentlich noch zu jung, aber in der ersten Klasse begann ich mit Leichtathletik und trainierte dann schon in der vierten Klasse fünfmal die Woche. Und war da relativ gut und das hat mir vollen Spaß gemacht. Und es war mein Leben als Kind und nichts war mir wichtiger, als im Sport gut zu sein, zu trainieren und Erfolg zu haben. Und es war damals auch ganz gut so. Und dann kam meine Mutter vor allen Dingen auf den cleveren Gedanken und sagte, mein Junge, du musst auch mal was von der Kirche hören. Also kam ich in die Christenlehre und musste mir oder durfte mir dann halt so diese Christenlehre, also so die Geschichten aus der Bibel anhören. Und die Geschichten fand ich erstmal gar nicht so schlecht, aber irgendwie fand ich die Leute alle so ein bisschen merkwürdig und langweilig. Und außerdem war es in der Zeit, wo ich eigentlich ins Training wollte und das hat mich genervt. Also habe ich gestört. So lang, bis ich Einzel- oder Zweierunterricht, das war noch einer, der genauso viel Interesse hatte wie ich, dann hat die, also die tat mir echt leid, der hat sich dann echt die Zeit genommen und zu zweit mit uns Christenlehre gemacht, damit wir trotzdem was verstehen von der ganzen Sache. Und wie gesagt, die Geschichten fand ich gar nicht so schlecht, aber irgendwie war das trotzdem so, dass es mich nicht richtig gepackt hat. Und irgendwann, mit Hilfe meines Vaters, brauchte ich dann auch nicht mehr dahin gehen und fand es total klasse und war froh, es ist vorbei. In der Schule habe ich auch nichts Gutes über Kirche zu hören bekommen. Ich wusste, dass die Kreuzzüge durchgeführt hatten, dass die sehr viel Macht besessen hatten und dass nicht alles so toll war, wie es vielleicht manchmal so scheint. Und ich hatte ein relativ negatives Bild von Christentum, von Glauben, von Kirche bekommen. Das Einzige, was von Anfang an da war, war, dass ich glaubte, es gibt mehr als dieses Leben hier. Sondern ich glaubte immer, es gibt irgendeine höhere Macht. Und dann wurde ich Teenie und im Teenie-Alter, was ist typisch, auch der Sport war nicht mehr so wichtig, sondern das Weggehen war wichtig, Spaß haben, Mädchen waren wichtig, all diese netten Sachen. Und ich suchte mir eine Gruppe, die ich toll fand. Und da gab es so Jugendliche, die so Heavy-Metal-Musik gehört hatten. So schwarze Ledersachen hatten die dann an, lange Haare, Ketten, Armbänder, fand ich klasse. So als Teenie konnte ich es mir aufschauen und dachte, wow, wenn du mit denen unterwegs bist, passiert dir nichts, aber den anderen, da qualmt die Luft. Fand ich toll. Also habe ich mich denen angeschlossen, habe Heavy Metal Musik gehört, habe diese Sachen getragen, kam irgendwann auf den cleveren Gedanken, mir ein Lederarmband zu machen, was solche Nägel hatte. Also ich hoffe, meine Schüler sind nicht da. Was solche Nägel hatte, die habe ich dann so um das Armband reingeschlagen, dann war das eine richtig schöne Waffe. Glücklicherweise haben meine Eltern das gefunden und haben es mir weggenommen, weil es wäre mir bestimmt nicht gut gekommen, wenn ich irgendwann mit diesem Band irgendjemand verletzt hätte, zumindest nicht als 15-Jähriger. Okay, also, das war mein Leben. Und ich fand es toll. Und nebenbei interessierte mich natürlich auch, was diese Bands vertreten haben. Und die waren hauptsächlich so in die Richtung Okkultismus und Satanismus. Und die beschimpften Jesus und die beschimpften die Kirche. Und am Anfang hatte ich da auch ein schlechtes Gewissen, aber dann bei den Konzerten fand ich das alles so klasse, dass ich sagte, klar, Kirche ist Schrott, Kirche ist Quatsch, ich bin Satanist. Und ich war in voller Fahrt. Anders als Paulus, aber auch ich war in voller Fahrt. Und ich weiß nicht, ob du momentan auch in voller Fahrt bist und wie deine Fahrt aussieht. Ob du momentan Gott suchst und ihn nicht wirklich gefunden hast. Ob du Gott ablehnst, weil du nichts von ihm wissen willst. Ob du ganz andere Ziele hast, die dich viel mehr passieren, als sonntags hier in der Kirche zu sitzen oder im Gottesdienst zu sitzen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie deine Fahrt aussieht. Aber ich denke, es wird einige geben, die sind gerade in voller Fahrt. Gehen wir zurück zu Paulus. Paulus war also in voller Fahrt und war immer noch mächtig daran interessiert, die Christen zu vernichten. Und sie hatten ein was übersehen, nachdem sie die Christen in Jerusalem alle vertrieben hatten, hatten sie noch lange nicht ihren Missionsgeist zerbrochen. Und die Christen wurden überall zerstreut und es begannen überall sich Gemeinden zu entwickeln. Und gerade in Syrien gab es anscheinend sehr viele christliche Gemeinden. Und das drang nach Jerusalem. Und was war natürlich sinnvoller, als zu sagen, wir schnappen uns Paulus und senden den dahin, der sorgt für Ordnung. Und also wurde Saulus ausgesandt. Und Saulus erlebt seine Vollbremsung. Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagoge in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich das Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, wer bist du, Herr? Dieser sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Er antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hier hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus. Saulus wurde in voller Fahrt gestoppt. Und wer schon mal eine Vollbremsung erlebt hat, der weiß, das kann richtig wehtun. Und bei Saulus tat diese Vollbremsung weh. Er war am Boden zerschmettert, er war zerstört. Zum einen körperlich, er sah nichts mehr. Und zum anderen merkte er, all das, was er die ganze Zeit getan hat, all das, wo er seine ganze Energie investiert hat und wo er sich bemüht hat, wo er gekämpft hat, all das war falsch. Saulus war am Boden zerbrochen und er lässt sich nach Damaskus bringen und geht in ein Haus und ist für sich allein und betet und sucht Hilfe. Und das Schöne an der Geschichte ist, für Saulus bleibt es nicht dabei, dass er am Boden zerstört worden ist und dass er sich selbst wieder hochrabbeln muss und versuchen muss, seinem Leben neuen Sinn zu geben, sondern Gott selbst hilft ihm, indem er jemanden schickt. Und wir lesen dann, und Paulus fiel es wie Schuppen von den Augen. Nicht nur, dass er auf einmal wieder sehen konnte, sondern auf einmal verstand er diese Begegnung, die er hatte. Er verstand, dass ihm dieser Jesus begegnet ist. Und er verstand dann das, was später einmal Johannes schreiben sollte. Und was wir spätestens zu Weihnachten alle wieder hören werden. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Das war für ihn was radikal Neues. Bis jetzt hat er darauf vertraut, dass er die Gesetze halten muss, dass er sich abschrammeln muss, dass er ein gutes Leben führen muss, um dann vielleicht bei Gott Anerkennung zu bekommen. Er hat alles auf sein Leben, auf seine Kraft gesetzt und hat gewütet und getan, um vor Gott Wohlgefallen zu finden. Und auf einmal stellt er fest, darum geht's nicht. Und er merkt, dass sein Wüten nicht nur positive Seiten hat, sondern viele negative Seiten. Und egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie wir uns bemühen, auch ein tolles Leben zu führen, ich glaube ehrlich gesagt, jedes Mal, wir merken immer wieder, dass das nicht so funktioniert. Und dass wir leider nicht so toll sind, wie wir uns das wünschen. Eine nette Geschichte, die ich mal gehört habe, war von einem Mann, vielleicht mit Klum war das, glaube ich, das ein Leiter von Jugend mit einer Mission, und er war in Indien. Und Indien ist ja auch stellenweise ein sehr religiöses Land. Und da gibt es ja diese Menschen, die dann halt besonders ein reines Leben führen wollen. Und da war halt so ein besonderer Art Gelehrter. Und von dem die Leute behaupten, der hat noch nie gesündigt. Und er hat es selbst auch so gesehen. Also geht Floyd McClung zu ihm hin und spricht mit ihm und sagt, ich habe gehört, du hast noch nie gesündigt. Und er, ja, ich habe noch nie gesündigt. Und dann zählt er ihm lauter so Sachen auf und immer sagt der Mann, nein, habe ich nicht getan, habe ich nicht getan, habe ich nicht getan. Und dann sagt Floyd McClung, darauf bist du jetzt sicher stolz. Und der Mann antwortet, ja, darauf bin ich sehr stolz. Und Floyd McClung gibt ihm die Hand und sagt, Glückwunsch zu deiner ersten Sünde. Es hat alles in zwei Seiten, was wir tun. Und meistens, was so toll scheint, ist nicht so toll. Und auch Stolz kann viel negative Dinge anrichten. Und Paulus wird bewusst, das Einzige, was ihm jetzt hilft, was ihm eine Beziehung zu Gott gibt, ist dieser Jesus, den er verfolgt hat. Und er erkennt, dass Gott selbst ihn so sehr geliebt hat, dass selbst für ihn dieses Geschenk gilt. Und auch ich habe so eine Vollbremsung erlebt, nur sah die wieder ganz anders aus. Es war folgendes, ich war also unterwegs, fand Heavy Metal, Satanismus und so weiter richtig schön toll. Und es war die 10. Klasse. Wir haben einen neuen Lehrer bekommen und der ließ uns den Freiraum, uns dahin zu setzen, wo wir wollen. Ich war glücklicherweise rechtzeitig da und suchte mir natürlich den besten Platz aus, letzte Reihe ganz hinten. So, Unterricht geht los und jemand hat es verpennt und das war genau der, der normalerweise dort saß. Natürlich wollte der nicht weg und ich war nicht bereit, wieder aufzustehen. Wir diskutierten miteinander und irgendwann einigten wir uns, wir teilen uns den Platz. Der eine links, der andere rechts. Also saßen wir gemeinsam auf dieser Bank. Das Interessante war, er war Christ und ich war halt eben genau das Gegenstück. Und wir hatten vorher nie viel miteinander zu tun gehabt und ich glaube, wir mochten uns nicht so richtig. Aber dann begann für mich eine sehr interessante Zeit. Für die Lehrer auch. Wir diskutierten. Wir diskutierten die ganze Zeit über unsere Ansichten. Und es ging hin und her und der Unterricht spielte nur noch eine Nebensache. Wenn ich mal in der Schule bin, hoffentlich. Ja, also, spielte nur noch eine Nebensache, weil uns das andere viel mehr fasziniert hat. Aber ich wollte mich einfach nicht darauf einlassen und ich war auch nicht wirklich bewegt, sondern ich wollte ihn einfach mit meinen Argumenten erschlagen. Das Problem aus meiner Sicht war, in der DDR kam ich nicht an irgendwelche religiöse Literatur ran und ich hatte so Bock, einfach mal auszutesten, wie man so irgendwie satanische Praktiken praktizieren könnte. Und dann kam ich auf einen skurrilen Gedanken. Ich dachte, naja, der ist doch Christ, der hat bestimmt christliche Bücher zu Hause und vielleicht finde ich da irgendeinen Hinweis, was man cool machen könnte. Also fragte ich ihn, ob er mir mal ein Buch mitbringt. Und er brachte mir ein Buch mit. Und das Buch hieß Das Kreuz und die Messerhelden und es geht um einen Pastor, viele werden es vielleicht kennen, der in einem kleinen Dorf, also Pastor war, der auf einmal das Bedürfnis hatte, von Gott herausgerufen wurde und nach New York ging zu den übelsten Gangs, um denen zu helfen, um denen zu erzählen, dass Jesus sie liebt. Und ich las dieses Buch und auf einmal packte es mich. Und ich hörte gar nicht mehr auf zu lesen. Ich weiß noch, da war eine Geburtstagsfeier an dem Wochenende, ich nahm das Buch mit, setzte mich hin und las und las und las. Und mittendrin merkte ich auf einmal, dass Gott ganz anders war, als ich ihn mir die ganze Zeit vorgestellt hatte. Und dass Gott sich auch für mich interessiert und dass Gott mich liebt. Und in voller Stille, ohne dass es irgendjemand merkt in dem Moment, beschloss ich, Christ zu werden. Ganz anders als Paulus. Und trotzdem haben wir beide, glaube ich, was gemeinsam. Nämlich unser Herz wurde berührt. Das war vielleicht auch das, was unserem Mann am Anfang gefehlt hatte. Er hat sich tolle Sachen vorgenommen, aber sein Herz hing nicht an der Sache. Und wenn wir jetzt hier rumfragen würden, all die, die jetzt so eine Vollbremsung erlebt haben, wahrscheinlich hören wir x verschiedene Geschichten, aber eines haben die alle gemeinsam. Gott hat ihr Herz berührt. Nicht immer so auf diese krasse Weise wie bei Paulus, dass dann Licht kommt und dass auf einmal jemand eine Vision hat. Aber irgendwas passiert im Herzen und man merkt, Gott ist ganz, ganz anders, als ich das die ganze Zeit geglaubt habe. Tja, und wie ging es mit Saulus nun weiter? Nachdem er dieses Erlebnis hatte, folgt er seinem Glauben der gleichen Radikalität, wie er das vorher im Judentum gemacht hat. Sein Leben änderte sich und deswegen auch nahm er, denke ich, bewusst auch seinen zweiten Namen an, nämlich er benutzte von da Paulus, weil er sich echt als was Geringes gesehen hat. Jemand, der einfach eine unverdiente Gnade bekommen hat, sein Leben weiter zu gestalten. Und er widmete sich ein paar Jahre der Ruhe und der Stille, um das alles noch ein bisschen besser zu verstehen. Und dann ging er los. Und er bereiste fast die damals und einen Großteil der bekannten Welt und er verkündete überall, wo er hinkam, was er mit Jesus erlebt hatte und verkündigte dort das Evangelium. Mit einer Leidenschaft, wie er die Kirche verfolgt hatte, brannte er jetzt für die. Das war Paulus. Mit voller Kraft und er war bereit, dafür alles zu geben und am Ende sogar sein Leben. Und deswegen konnte er dann halt dieses im Philipper 3, Vers 7 so schreiben. Ich lese einfach nochmal vor. Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Diese Lehren nach Mose und diesen Gesetze waren ihm nichts mehr das wert, sondern Jesus war ihm das alles wert. Ja, noch mehr. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund seines Glaubens schenkt. Und das war tiefste Überzeugung, als er das geschrieben hat. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere auch, wenn das Christsein heißt. Wie ging es bei mir weiter? Bei mir war das nicht so spektakulär danach. Ich ging montags in die Schule und sagte zu meinem Banknachbarn, wann trefft ihr euch? Ich gehe mal mit. Also ging ich mit und dann begann, ja, am Anfang war ich vielleicht ähnlich wie Paulus, ich war voll begeistert. Das Härteste war dann, dass ich all meine Heavy-Metal-Sachen wegschmiss, also weggeschmissen hatte ich so noch nicht ganz. Und auch hier das Problem, wo kriege ich jetzt christliche Musik her? Und dann wusste ich, seine Eltern hatten so Liedermacher-Kassette von Manfred Ziebal, der macht wirklich tolle Texte, aber als Jugendlicher mit 16 Jahren, der Heavy Metal gehört hat, findet man Liedermacher nicht so spannend. Aber ich habe mir die 14 Tage lang ohne Pause reingezogen. Meine Eltern, die haben sich danach schon gewünscht, ich würde endlich mal wieder strömen lassen. Ja, selbst die konnten es nicht mehr hören. Ich war begeistert. Ich erzählte überall, wie toll das mit Jesus ist und so weiter und so fort. Vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit hier mit Paulus, aber dann merkte ich wieder, wie andere Dinge mir genauso wichtig geworden sind. Dann kam der Sport wieder mehr, meine Freunde, das Weggehen und ich glitt ganz langsam wieder ein ganzes Stück weg von Gott. Und ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn aus meiner Sicht nicht Gott eingegriffen hat, nämlich indem er mich weggeführt hat von da, wo ich gelebt habe. Ich habe eine Ausbildung dann in Aschaffenburg gemacht und war da ganz für mich auf allein gestellt. Und für mich war das Logischste, ich gehe in eine Kirche, in eine Gemeinde, und versucht dort Menschen kennenzulernen. Und dann ging ich dort in eine Baptistengemeinde und lernte die Leute kennen. Und irgendwann merkte ich mein Leben, wie es zu Hause führte mit meinen Freunden und wie dort in der Gemeinde, das funktioniert nicht. Und das war für mich schon nochmal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Gott wirkt in mir, verändert mein Leben. Und wenn ich jetzt zurückschaue, die ganzen Jahre, die ich jetzt mit Christ bin und ja, mein Leben versuche als Christ zu leben, merke ich, vom Typ her bin ich halt überhaupt nicht wie Paulus. Bei mir geht es immer wieder bergauf, bergab und es ist echt ein Geschenk, dass ich heute hier stehe, wo ich stehe. Und ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Wie es dir jetzt damit geht mit der ganzen Sache. Weil am Ende so einer Predigt steht einfach die Frage, was ist nun? Spürst du, dass für dich die Zeit der Vollbremsung ist? dass dein Herz bewegt ist, dass Gott dich berührt hat, dann geh konkrete Schritte. Und wie können diese Schritte aussehen? Ich bin kein Fan davon, jetzt Leute die Hand heben und so weiter. Aber wenn du merkst, dass die Zeit dran ist, wenn dein Herz bewegt ist, dann sprich nach dem Gottesdienst ruhig jemand an. Vielleicht bist du mit Freunden hier, dann ist es echt gut, wenn die Christen sind, dass du mit denen mal drüber redest. Es sind dann auch von der Band, ich bin da noch ein paar Leute. Ihr könnt gerne dann auch auf uns zukommen und das Gespräch suchen. Und wir können auch gerne miteinander beten. Aber wenn du das merkst, dann beweg dich einfach. Und vielleicht sind auch die ein oder ich nehme an, viele sind da, die haben diese Vollbremsung schon erlebt. Sie haben gebremst. Dann freu dich drüber. Vielleicht auch gerade, wenn es gar nicht so ist. Wenn du das Gefühl hast, eigentlich bin ich überhaupt nicht da, wo ich will. Ich habe mir das alles viel schöner und toller vorgestellt. Paulus schreibt mehrmals, freut euch, weil es ist was Tolles, zu wissen, dass Gott einen liebt. Und dann geh weiter. Und auch dieses Weitergehen kann einfach aussehen, dass du bewusst dir wieder Freunde oder mit Leuten zu tun hast, die Christen sind, die vielleicht eine Mini-Church suchst, dann gibt es ja dann nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, an Infopoint zu gehen, sich mal eine Mini-Church zu suchen. Oder auch da einfach mit jemandem mal drüber zu reden und zu beten. Die Entscheidung liegt jetzt einfach bei jedem selbst. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir für dieses Beispiel der Vollbremsung von Paulus. Ich danke dir, dass du einen Mann, der dich verfolgt hat und der so viel auf dem Kerbholz hatte, eine neue Chance gegeben hast. Und dass wir daraus echt viel lernen können und sehen können, wie viel deine Gnade einem Menschen bedeuten kann und wie toll es ist, dass du jeden Menschen liebst. Ich danke dir auch für mich, dass ich eine Vollbremsung erleben durfte und dass ich bis heute mit dir gehen darf. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und der auch so eine Vollbremsung erlebt hat. Und ich bitte dich für diejenigen, die jetzt merken, für die ist eine Vollbremsung dran. Dass du sie anrührst, dass du in ihrem Herzen arbeitest, dass du ihnen einfach auch den Mut gibst, konkrete Schritte zu gehen. Ich danke dir, dass über all dem deine Liebe steht. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dir es wert waren, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Amen.